Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Schlankheitswahn macht ja längst nicht mehr Halt vor Frauen mit Idealgewicht. Und auch Männer sind vor ihm nicht mehr gefeit. Nebst den klassischen Essstörungen wie Esssucht, Magersucht und Essbrechsucht stoßen Fachleute in den letzten Jahren vermehrt auch auf Essverhaltensstörungen. Wie sehen die genau aus und womit haben sie zu tun? Die Sendung von Cornelia Kasis informiert über Unbekanntes und Verheimlichtes.
Ja, es ist schwierig geworden. Früher kannte man den Begriff des natürlichen Essers und hatte den Eindruck, es gibt Menschen, die spüren einfach, wenn sie Hunger haben. Und dann essen sie auch genau das, was sie eben brauchen.
Das sagt Bettina Isenschmidt, Psychotherapeutin, Psychiaterin und Chefärztin von KEA, dem Kompetenzzentrum für Essverhaltensstörungen am Spital in Zofingen. Bettina Isenschmidt beschäftigt sich schon lange mit dem viel zu viel und dem viel zu wenig und anderen Auffälligkeiten bei der Nahrungsaufnahme. Und in den letzten 10 Jahren, sagt sie, hat sich viel getan.
Ja, es hat sich sehr viel verändert. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren war die Abgrenzung verschiedener Krankheitsbilder im Bereich der Essstörung noch ziemlich klar. Es gab da die Magersucht, es gab die Bulimie, es kam gerade so knapp auf, dass man sich die Frage gestellt hat, ob vielleicht auch übergewichtige Menschen ein Essproblem haben könnten. Aber es war alles noch ziemlich klar, man hatte diese Kategorien und das erschöpfte sich eigentlich darin. Auch die Altersgruppen waren klar, das fängt irgendwann so mit 13, 14 an und dann mit vielleicht 20, 25 Jahren ist die Essstörung eigentlich vorbei. Jedenfalls hat man nicht weiter geforscht.
Nun forscht man weiter und sieht noch genauer hin und stellt fest, dass auch schon Kinder im Primarschulalter regelmäßig Diät halten, zu wenig oder ganz auffällig essen, exzessiv Sport treiben und den eigenen Körper ins Visier nehmen. Das findet die Expertin sehr bedenklich.
Ja, es macht mir Sorgen. Ich frage mich dann, diese jungen Menschen haben ja auch nur eine begrenzte Energie zur Verfügung. Es laufen so viele wichtige Entwicklungsaufgaben, Schule, Freundschaften, vielleicht erste partnerschaftliche Beziehungen, familiäre Beziehungen, vielleicht ein Hobby, eigentlich alles, was in dieser Altersgruppe so laufen sollte. Und wenn dann ein großer Teil der Entwicklungsenergie in diese Sorgen rund um Figur und Gewicht und richtiges Aussehen, ja sogar Kosmetik, Wäsche, Unterwäsche und so weiter hineinfließt, dann habe ich etwas die Befürchtung, dass andere Entwicklungsleistungen zu kurz kommen.
Bettina Isenschmidt und andere Experten bemerken auch nach der Adoleszenz, dass die Gefahrenzone des gestörten Essverhaltens noch längst nicht überwunden ist. Ganz besonders das weibliche Klimakterium, eine zweite große Phase des Wandels, ist offenbar risikoreich und mitnichten eine Zeit, in der sich Frauen getrost sagen können, ich bin nun älter, die Hüften sind etwas breiter geworden, die Muskeln etwas schlaffer und der Busen etwas schwerer. Was soll's? Dafür habe ich auch schon viel erlebt. Wie kommt es eigentlich zu dieser Haltung «Forever Young»?
Ja, man spricht etwa von Jugendwahn. Ich denke, Frauen zwischen 40, 50 oder schon ab 30 sind heute vermehrt damit konfrontiert, dass eigentlich das Altwerden, das man dann auch sehen dürfte, eigentlich nicht mehr erwünscht ist in unserer Gesellschaft. Ich habe gar nicht so selten Mütter und Töchter bei mir, die fast identisch gekleidet sind. Beide mit den gleichen Jeans, die gleichen Stiefel, gleiche weiße Bluse, Goldschmuck. Also ich hätte manchmal fast etwas Mühe zu sagen, wer ist jetzt da wer? Und wenn dann noch die kosmetische Chirurgie dazu kommt, dass die Mutter noch zusätzlich kosmetisch, plastisch verjüngt ist, ja, dann wird es wirklich schwierig. Ich denke, dass wir Frauen ab 50, ab 40 vielleicht einfach auch diesem Druck immer mehr unterliegen, immer jugendlich, immer straff, immer trainiert und up-to-date auszusehen.
Wer alt aussieht, gilt schnell einmal als Verlierer in der Welt voller Fitnesspäpste, Diätgurus, Gesundbeterinnen und dem Megamarkt der Kosmetikindustrie. Aber greift diese Außensicht nicht etwas kurz, ist es nicht auch ein innerpsychisches Geschehen?
Es ist bestimmt auch eine Frage der innerpsychischen Vorgänge. Wir etwas Älteren, wenn wir 100 Jahre zurückblicken, hätten wir eben Wertschätzung verdient für unsere Lebenserfahrung, für die Arbeit, die wir schon geleistet haben. Das ist heute eigentlich gar nicht mehr so gefragt. Also das Ausruhen, das befriedigt Zurückblicken, das ist nicht mehr in Ordnung. Man muss immer dabei bleiben, sich immer anstrengen, sich ständig weiterbilden. Das hat natürlich auch positive Seiten. Aber ich habe so den Eindruck, es besteht so ein innerer und äußerer Zwang, eigentlich immer dabei zu bleiben und niemals in eine etwas ruhigere zweite oder dritte Lebensphase eintreten zu können.
Der Druck auf das Individuum hat zugenommen in den letzten 10 Jahren. Nicht nur auf die Frauen, sondern auch auf die Männer. Das gestörte Essverhalten nimmt bei den Männern denn auch zu. Immer leistungsfähig, immer jung und dauerattraktiv heißt das Erfolgsmodell. Und um das zu erreichen, unterwerfen sich viele einer selbstverordneten Daueraskese. Die Psychiaterin zur Diät ohne Ende.
Was wir besonders häufig antreffen, wobei man eben streiten könnte, ist das nun eine Essstörung oder nicht. Das sind einfach Frauen oder auch Männer, die ständig irgendeine Diät machen, die sich eigentlich nicht erinnern können oder vielleicht auch nicht wollen, wann sie zum letzten Mal so richtig herzhaft gegessen haben, die sich seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr getrauen, in einem Restaurant ein ganz normales Menü zu bestellen. Es gibt immer nur Birchenmüsli, es gibt immer nur halbe Portionen, Fitnessteller, Salat- und Gemüseteller oder eben auch nichts. Diese ständige Selbstkasteiung, das ist etwas, das wir bei Frauen und zunehmend Männern mehr beobachten. Im englischen Sprachraum gibt es dafür den Begriff des Restrictive Eatings oder des Eternal Dietings. Und das ist sicher eine der Essstörungen, die inzwischen auch die klinischen Fachleute beschäftigt, weil sie sogar im Extremfall auch zu Mangelernährung führen können.
Mangelernährung ist das eine. Was darüber hinaus gibt der Seelenärztin zu denken?
Wir stellen fest, dass diese Frauen und Mädchen sich dann eben sehr stark auf dieses Dieting ständig konzentrieren, dass sie beispielsweise nur noch Beziehungen pflegen können, die diese Art der Ernährung auch gutheißen, dass sie sich von anderen abwenden, dass sie beispielsweise normale soziale Ereignisse wie Geburtstagsfeiern, Feste, Feiertage eigentlich gar nicht mehr genießen können, weil da ginge es dann vielleicht wieder ums Osterhasen oder Gürzi-Essen. Und das geht ja dann alles nicht mehr, also dass diese eigentlich freudvollen Gelegenheiten mit Sorge erwartet werden und die Betroffenen sich dann während dieser Tage auch äußerst unwohl fühlen.
Soziale Isolation als Preis für den slimmen Body. Ein nie abreißender innerer Dialog mit der Frage, was habe ich schon, was darf ich noch? Kalorienarithmetik und der regelmäßige Schritt auf die Waage ist vielen zur zweiten Natur geworden, sagt die Spezialistin.
Ja, zweite Natur, eine Art Zwang, eine Obsession, die häufig auch aus Scham geheim gehalten wird. Man möchte ja nicht eigentlich, dass die anderen merken, dass man immer Kalorien zählt und aufpasst. Und häufig werden dann auch so plausible Begründungen gebracht. Ja, ich hatte gerade einen Durchfall oder sonst irgendwas. Jetzt muss ich eben gerade ein bisschen aufpassen. Oder man lehnt Einladungen ab mit, ich habe keine Zeit oder irgendwas, weil diese Frauen, wenn man dann mit ihnen spricht, die finden das eigentlich selbst häufig total daneben. Es ist so wie eine doppelte Buchführung. Es sind nicht selten auch Frauen dabei, die das eigentlich kritisieren, die eigentlich finden, ja, also wir Frauen müssen uns doch emanzipieren und unabhängig machen und trotzdem gibt es wie ein zweites Ich, das eigentlich ständig mit diesen Fragen sich beschäftigt.
Mit anderen Worten, in der ganzen Stille und Angepasstheit des Geschehens gibt es auch einen Leidensdruck.
Zweifelsohne, also da ist ein großes Leiden, da ist auch eine große Scham. Es darf es niemand wissen, es darf einem niemand auf die Spur kommen. Wie sähe das aus? Besonders auch reifere Frauen, so ab 50, die sagen, ja, was würden meine Kolleginnen denken, wenn die wüssten, wie viel Zeit ich so auf diese Gedanken rund ums Essen verwende? Oder was würde meine Tochter sagen, wenn sie wüsste, dass ich mir noch so viele Sorgen zur Figur mache? Das wird dann schon als eigentlich nicht mehr altersgemäß angesehen und trotzdem können diese Frauen nicht aus ihrer Haut heraus.
Der Blick in die Kopfwelt der Menschen mit Idealmaßen ist klärend und doch bleibt die Frage, was hindert all die klugen Frauen und all die schönheitsbewussten Männer, lustvoll und lebensfroh einmal 5 gerade sein zu lassen? Es muss ja doch auch eine Gewinnseite bei der ganzen Kasteiung geben.
Grundlegend ist immer der Wunsch, sich Halt und Sicherheit zu geben. Kalorien zählen kann eine Sicherheit sein, genau zu wissen, wie viel wiege ich, wie viele Zentimeter misst mein Oberschenkelumfang und, kann einem einen Halt geben in einer Zeit, wo sich sehr vieles verändert. Das ist in der Pubertät so, aber ist eben auch im Bereich der Abänderung der Wechseljahre so, wo ja wiederum sehr viele Veränderungen in das Leben einer Frau eintreten. Vielleicht Arbeitsplatzverlust, die Kinder ziehen aus, der Partner wird auch älter, die Sexualität im Paar verändert sich. Das ist eigentlich eine Phase, die gespickt ist mit Wandlungsvorgängen und es ist ganz normal, dass wir da irgendwo auch Halt suchen müssen. Wenn aber dieser Halt dann wiederum in einem Verhalten, ja, ist ja eigentlich der gleiche Begriff, zu suchen ist, der letztlich auch selbstschädigend ist, der zu einer Mangelversorgung führt, der zu einer Abkehr auch von sozialen Beziehungen führt, ja, dann stimmt mich das eben sehr nachdenklich.
Bettina Isenschmidt ist eine Fachfrau, die immer auch politisch denkt. Essstörungen und gestörtes Essverhalten sind bei ihr nie einfach private Probleme der Betroffenen, sondern immer auch gesellschaftliche Spiegelungen unserer Welt. Der Körper als Refugium, als Kontrollgebiet in einer rasanten Welt, die sich stetig globalisiert, flexibilisiert und Grenzen verschiebt.
Ich bin überzeugt davon, dass gesellschaftliche Wandlungsvorgänge dort eine ganz besondere Rolle spielen, in mehrfacher Hinsicht. Sie haben so die Beschleunigung eigentlich auch angesprochen, oder? Wenn uns die Welt so um die Ohren fliegt, dann haben wir den Wunsch, irgendwo zu uns zu kommen. Und man kann so eine Konzentration auf die eigenen Verdauungsvorgänge, auf das Essen, auf die Figur ja auch so sehen, dass das ein Versuch ist, mit sich selbst wieder in Kontakt zu kommen. Andererseits sehen wir, dass beispielsweise im Sektor der Nahrungsmittelindustrie immer mehr Produkte aufkommen, die uns irgendein Heilsversprechen machen, dass wir eben jung bleiben, leistungsfähig, attraktiv bleiben. Es gibt auch so Übergänge zur Kosmetikindustrie oder zur Medizin. Und dort haben immer mehr Menschen den Eindruck, sie müssten das auch konsumieren. Also es sei normal, eben die richtigen Nahrungsmittel oder die richtigen Kosmetika zu konsumieren, weil sie sonst in der heutigen Zeit nicht mehr bestehen würden, nicht mehr mitkommen sozusagen.
Sind migrationsbetroffene Menschen anfälliger für seelische oder körperliche Auffälligkeiten rund ums Essen? Essen kann ja auch etwas Tröstendes haben, etwas Heimatliches, Geborgenheitsschaffendes, Mütterliches.
Ja, das ist so. Bei Mädchen, das ist schon länger bekannt, stellt man fest, dass Mädchen aus eingewanderten Familien ein höheres Risiko haben, eine Essverhaltensstörung zu entwickeln, übrigens auch ein Übergewicht. Das hat mit der Anpassungsleistung zu tun im sozialen, im psychischen Bereich, aber simpel und einfach oft auch mit der ortsüblichen Kost, denken wir. Einwanderer aus dem ostasiatischen Raum bei uns oder auch in England, in den USA, die werden mit einer gänzlich anderen Ernährungsweise konfrontiert und nehmen aus diesem Grund oft ganz massiv zu, sind genetisch dafür nicht gerüstet und entwickeln deshalb auch häufiger Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel ein Diabetes oder anderes. Bei den Knaben stellen wir auch fest, dass ein ähnliches Phänomen auftritt, allerdings eben eher so das Bestreben, sich einen muskulösen Body heranzutrainieren, in der Hoffnung, stark zu werden für die Anforderungen des neuen Umfeldes, in der Schule, in der Ausbildung, auch bei Mädchen natürlich besser akzeptiert zu sein, obwohl das im Herkunftsland vielleicht gar nicht eine so hohe Priorität gehabt hätte.
Das ist Kontext über neue Formen des Schlankheitswahns. Von Eternal Dieting war schon die Rede. Ein anderes gestörtes Essverhalten nennt sich Orthorexie, das zwanghafte, richtig und stetig gesund essen.
Gesund ernähren startet meistens so, dass begonnen wird, einige Produkte zu vermeiden, weil man in diesen Produkten oder Lebensmitteln Schadstoffe vermutet. Es dehnt sich dann rasch auf Metallbeimengungen oder die Herkunft des Nahrungsmittels fängt an, eine Rolle zu spielen. Es hat so eine Art Schneeballeffekt dann, diese Verbote, die dehnen sich dann immer mehr aus, bis sich ein Mensch nur noch von ganz bestimmten Produkten ernähren kann, die eben seiner Meinung nach ganz frei sind von diesen schädigenden Wirkungen. Es geht dort nicht in erster Linie darum, dass es Nahrungsmittel sind, die besonders kalorienarm sind, wie wir das von der Magersucht her eben kennen, sondern der vermutete oft gar nicht tatsächlich vorhandene Gesundheitsnutzen steht im Vordergrund.
Orthorexie, ein Versuch für Sicherheit und Richtigkeit zu sorgen. Dieser Versuch kann sich zur destruktiven Gesundbeterei entwickeln, bis hin zur totalen Unfähigkeit, mit Andersessern zusammen zu sein.
Es kann auch so weit gehen, dass diese Menschen es nicht mehr ertragen, in dem gleichen Haushalt zu leben, wie diejenigen, die das nicht machen, oder im gleichen Restaurant zu essen. Oftmals höre ich auch, dass sie sich stören am Geruch von anderen. Die würden so komische Ausdünstungen haben oder komisch aussehen. Oft werden dann die Nahrungsmittel, die noch erlaubt sind, mit großem Aufwand entweder selbst zubereitet oder irgendwo im Ausland bestellt. Also da sieht man auch, dass es nicht um einen wirklich real feststellbaren Gesundheitsnutzen geht, sondern wahrscheinlich eben auch Ausdruck ist eines Zwangs, eines psychischen Zwangs, wieder ein Versuch, für Sicherheit zu sorgen.
Ich und mein Essen, eine einsame Sache. Eine weitere besorgniserregende Verhaltensstörung ist das nächtliche Essen, das Night Eating, wie die Fachleute sagen.
Ja, das ist eine der zahlreichen Essverhaltensstörungen, die zu reden geben, vor allem im Zusammenhang mit dem Übergewicht. Man muss dazu sagen, dass man ja lange Essprotokolle hat ausfüllen lassen mit der Frage, was essen Sie von morgens bis abends, hat sich dann gewundert, dass da vielleicht gar nicht so viel drauf stand, bis man daran gedacht hat, es gibt ja noch die Nacht. Und dieses Night Eating, dieses nächtliche Essen, das ist etwas, das in den USA schon länger bekannt war. Menschen, die nachts aufstehen, sich ganze Menüs kochen, manchmal nicht mehr wissen, dass sie das waren. Man spricht hier auch von Vorgängen, wo das Bewusstsein vielleicht gar nicht mehr so richtig daran teilhat. Stichwort sind dissoziative Störungen. Und dann am Morgen erwachen und in die Küche kommen und sehen ja benutztes Geschirr, aufgerissene Packungen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man nach diesem Störungsbild fragt und das auch in eine Beratung oder Therapie einbezieht, weil man sich sonst sehr darüber hinwegtäuscht, wie viel jemand wirklich ist.
Night Eating ist ein Phänomen, das noch nicht lange in allen diagnostischen Abklärungen Thema ist. Noch gibt es keine Zahlen über das Essen, wenn es dunkel ist und alle anderen schlafen. Aber, sagt Bettina Isenschmidt,
ich kann sagen, dass bei den doch schwer übergewichtigen Personen, dass dort sicher jeder dritte bis vierte solche Night-Eating-Episoden kennt. Sie sind nicht immer gleich regelmäßig. Es ist auch nicht so, dass bei jedem das wie vergessen ginge. Viele wissen es, aber können es oft aus Scham lange nicht erzählen.
Night-Eating, Orthorexie, Eternal Dieting, damit nicht genug. Es gibt auch noch Prägorexie und Vigorexie.
Ja, auch so ein lateinischer Ausdruck, ja. Also Vigor eigentlich die Kraft, oder? Ich treffe das vor allem bei Männern, auch bei ganz jungen Männern an, die um eine besonders kraftvolle, muskulöse, einfach so wie eine griechische Statue etwas, eine Figur, einen Körper aufzuweisen, sich einer ganz spezifischen Diät unterziehen. Es sind dann meistens wie zwei Verhaltensweisen nebeneinander. Auf der einen Seite eine Art süchtiges Trainieren, sei dies bei Männern vor allem im Bereich des Kraftsportes, bei Frauen sehe ich es eher im Bereich des Ausdauersportes, zusammen dann mit einer wirklich sehr hoch spezialisierten Ernährung, häufig sehr proteinreich, fast zu viel des Guten. Es wird intensiv an den Kohlenhydraten gespart. Es wird teilweise, besonders bei den Männern, auch zu wenig Flüssigkeit eingenommen. So nach dem Modell der Bodybuilder, die letzten 2-3 Tage vor dem Wettkampf noch dursten, damit eben die Muskulatur so schön zur Geltung kommt. Und das ist etwas, was mir große Sorgen bereitet. Wir haben immer wieder ganz junge Männer, so zwischen 15 und 18, die eigentlich mit diesem Störungsbild kommen oder Eltern, die deshalb um Rat fragen. Und ich staune immer wieder, wie intensiv die gedankliche Fixierung ist auf dieses Verhalten.
Trotz dem geisttötenden Gedankenkarussell rund um den eigenen Körper ist zunächst der Leidensdruck gemindert durch all die Anerkennung durch die Gleichaltrigen, die den Powerbody bewundern. Gefährlich findet Bettina Isenschmidt an diesem Verhalten, dass andere Leistungen in den Hintergrund treten, wichtige Entwicklungsschritte verpasst werden und
häufig sehe ich bei diesen Knaben auch eine intensive Traurigkeit, weil sie irgendwo realisieren, ich erreiche das nie, aber ich kann auch nicht zurück, dann werde ich wieder schmal, fett, unbeliebt. Also so ein Dilemma, oder, wo es dann kein Vor und kein Zurück mehr gibt. Und das, muss ich ehrlich sagen, ist etwas vom Traurigsten, was ich überhaupt bisher im Bereich der Essverhaltensstörungen erlebt habe.
Vigorexie, von der männlichen Traurigkeit in einem gestellten Körper zu einer zwar seltenen, aber doch in Fachkreisen bekannten Verhaltensstörung, der Prägorexie, dem Vermeiden eines runden Bauches während der Schwangerschaft, weil die Angst ins Unermessliche wächst, die Kontrolle über das eigene Hoheitsgebiet zu verlieren.
Zum Glück beobachte ich das in unserer Ambulanz nicht so häufig, werde aber etwa konsiliarisch angefragt im Rahmen von Frauenkliniken oder bei Untersuchungen nach der Geburt oder auch schon am Anfang der Schwangerschaft, wo sich der behandelnde Gynäkologe Sorgen macht, dass die Frau nicht zunimmt, vielleicht sogar noch abnimmt, Sorgen äußert, dass das Kind ihr Äußeres, ihre Figur ruinieren könnte. Und ich meine, es gibt ja auch recht prominente Vorbilder, wenn wir in der Welt der Schauspielerinnen zum Beispiel schauen, wo da die Leihmutterschaft eigentlich fast akzeptiert ist, dass man eben das Kind nicht selbst austrägt, sondern austragen lässt. Das ist für mich eine wirklich sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung.
Spurlose Mutterschaft.
Schlimm ist einfach auch, dass diese Frauen sich ja, so eigenartig das Krankheitsbild auch wirken mag, sich eben absolut im gesellschaftlichen Trend bewegen. Und dass man höchstens anekdotisch eben auf den Promi-Seiten eine Kritik dazu findet. Aber was eigentlich fehlt, ist eine gesamtgesellschaftliche Kritik dieser Entwicklung.
Die Psychiaterin und Expertin für Essstörungen und gestörtes Essverhalten betont, dass diese Mütter, die sich gar nichts anmerken lassen wollen von Schwangerschaft und Geburt, durchaus nicht ungewollt schwanger sind, sondern sich das Kind sehr gewünscht haben. Was drücken denn diese Frauen mit diesem Verhalten aus?
Ja, es muss eine enorme Verzweiflung sein. Wenn ich betroffene Frauen frage, dann werden so Sätze gebraucht wie: Alles, was ich kannte, löst sich auf, alles stürzt um mich herum ein. Ich dachte immer, ich hätte mein Leben unter Kontrolle. Ich wusste doch genau, wie viel Fitness ich machen muss und was ich essen muss, damit ich eigentlich immer so bleibe, wie ich bin, oder? Und jetzt ist da dieses Kind, dieses Ding manchmal auch, oft wird so aus Selbstschutz das auch so entpersönlicht. Und jetzt ist da dieses Kind und das bringt jetzt alles durcheinander.
Das ist Kontext mit einem Einblick in unbekanntere Formen des Schlankheitswahns. Nun mag man sich nach all dem fragen, kann man heute in unserer reichen westlichen Gesellschaft voller Essoptionen und voller Schönheits- und Normendruck überhaupt noch unbeschwert, lustvoll und ohne Hintergedanken zugreifen und zubeißen?
Ja, es ist schwierig geworden. Früher kannte man den Begriff des natürlichen Essers und hatte den Eindruck, es gibt Menschen, die spüren einfach, wenn sie Hunger haben. Und dann essen sie auch genau das, was sie eben brauchen. Man ging von einer Lebensphase aus, früher durchaus so bis ins 10., 12. Lebensjahr, wo der Mensch weitgehend unbeeinflusst von irgendwelchen Werbebotschaften oder sozialen Modellen einfach seinen inneren Signalen gehorcht. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass es diese Phase eigentlich kaum noch gibt. Schon von den ersten paar Lebensjahren an, also bereits vor dem Kindergarten, werden unermessliche Anstrengungen darauf verwendet, dem Kind zu zeigen, welchen Saft es trinken soll und welche Schokolade oder welches Vitaminbonbon es zu sich nehmen soll. Und es gibt auch die Phase, die eigentlich gegen das Ende des Lebens käme oder mindestens in der zweiten Lebenshälfte, wo man sich vielleicht wieder etwas lossagen könnte von diesen gesellschaftlichen Rollenvorbildern, die gibt es eben auch nicht mehr.
Und was ist mit den Dicken? Überall wird beklagt, dass das Übergewicht zunimmt. Leben wir in einer Zweiklassengesellschaft von denjenigen, die den zahlreichen oralen Konsumverlockungen widerstehen und denjenigen, die ihr erliegen?
Ja, es ist eben so, dass diese beiden Dinge eigentlich nicht miteinander verbunden werden können und daher auch dieser Widerspruch. Einerseits diese ständige Aufforderung, schlank, leistungsfähig, trainiert zu sein, dann dieses enorme Angebot an Gütern Und wer dem einen Gebot gehorcht, sich quasi eben kasteit, der läuft Gefahr dann in eine Essstörung eher magersüchtigen Ausmaßes oder vielleicht eben auch orthorektischen Ausmaßes zu kommen. Wer eigentlich all diesen Konsumaufforderungen nachgibt, und darauf wird ja ein Milliardenbudget verwendet, ja, der wird einfach zunehmen und wird schließlich übergewichtig werden. Es ist sehr interessant zu sehen und zu hören, dass eigentlich sowohl übergewichtige wie auch untergewichtige Menschen dann praktisch die gleichen Sätze verwenden, was die Nahrung für sie bedeutet. Es ist fast so, wie wenn diese beiden scheinbar gegensätzlichen Krankheits- oder Störungsbilder eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille sind.
Was sind denn das für Sätze?
Sind zum Beispiel Sätze wie, ich denke eigentlich 24 Stunden am Tag nur ans Essen, ich rechne ständig nach, was ich schon gegessen habe oder was ich noch zugute habe, ich stelle mir ständig vor, wie andere mich bewerten, ich kann mich selbst eigentlich nie als gut anerkennen, ich bin entweder zu dick, zu dünn, zu schlecht geformt, zu untrainiert. Ich bin nicht liebenswert, solange ich nicht den Idealzustand erreiche. Und dieser Idealzustand ist eben auch im Untergewicht nicht zu erreichen, auch wenn mancherorts adipöse, übergewichtige Menschen das Gefühl haben, ja, wer so schlank ist, der hat doch keine Probleme mehr. Aber die Menschen, die das sind, sehr häufig, wenn sie eben noch ein Essverhaltensproblem haben, die sind in ihren eigenen Augen eben nie gut genug.
Es braucht neue Therapieformen, bessere Früherkennung, mehr Sensibilität und ein kritisches und ein wohlwollendes Auge, sagt die Spezialistin, die vor Alarmismus warnt.
Das kann ja nicht sein, dass wir dann jedes Kind, das irgendwie nicht gern Gemüse isst oder sich mal einen Monat lang ausschließlich von Teigwaren ernähren will, gleich irgendwie pathologisieren, ihm gleich irgendeine psychische Krankheit anhängen. Davon müssen wir wirklich Abstand nehmen. Aber ich glaube, wir müssen einfach sehr aufmerksam sein, um eben Entwicklungen frühzeitig zu entdecken und auch frühzeitig adäquat zu helfen. Weder Unter- noch Überversorgung sind hier notwendig. Es braucht auch eine Veränderung des Blicks auf die Zielgruppen, während man früher darauf getrimmt war, junge Mädchen, oder? Muss man heute eben schon bei kleineren Kindern nachfragen, aber auch bei älteren Frauen und auch bei Männern. Und dort stelle ich fest, sind wir noch nicht so sattelfest.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.